Julius, das tut mir echt leid, dass ich gestern dich so angeranzt habe. Aber ich meine, ich habe eben gesagt, ruf jetzt Dunja Hayali an. Habe ich gesagt, oder? Ich hab doch bestimmt noch bitte. Habe ich nicht.
Nee, du hast nicht bitte gesagt. Und ich meine, jetzt sagst du auch schon wieder aber.
Ja.
Aber ruf doch mal. Aber ich habe gesagt, aber.
Aber du hättest vielleicht ja auch selber auf die Idee kommen können.
Aber du hättest ein bisschen freundlicher sein können. Und außerdem hatte ich irgendwie zu dem Zeitpunkt schon Nicole Diekmann vom ZDF eine Mail geschrieben und die Philosophin Maria Sibylla Lotta angerufen, ja, irgendwie. Und dann kommst du mit deinem, frag jetzt Dunja Hayali.
Ja, das stimmt. Also mir tut es auch auf jeden Fall sehr leid, aber ich glaube, es ist, jetzt habe ich schon wieder aber gesagt.
Du sagst dauernd aber. So funktioniert Entschuldigen nicht, wenn du dauernd aber
Ich
sagst.
denke, dass es zum Wohl dieses Podcasts gereicht hat, all das. Und das ist doch das, worum es geht. Oder es geht doch nicht um uns beide.
Ja, aber es geht beim Entschuldigung sagen auch um das Wie.
In diesem Fall geht es krass ums Produkt.
Weil die Menschen offensichtlich glauben, wer sich entschuldigt, zeigt Schwäche. Ich finde es ganz im Gegenteil. Ich finde, wer sich entschuldigt, zeigt totale Größe.
Ja, ich denke, das Entschuldigen ist eine Kunst.
Ich hoffe, dass es ein bisschen Schärfe aus allem nimmt. Aber das jetzt, das ist noch viel zu früh, das abschließend zu sagen, dass das eine Folge wäre aus dieser Geschichte.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Es hätte noch 5000 Lieder mehr gegeben mit voll viel Schnulz und Butter.
Aber ist denn jetzt unsere Stimmung zwischen uns okay? Also ich kann dir das auch, ich könnte die Songs auch noch mal alle für dich anschmeißen.
Ist schon okay wieder.
Ich
ist
möchte,
schon.
Dass wir diesen Podcast friedlich starten. Julius Stucke
das
übrigens.
Schaffen wir, Christine Watti.
Wie kommen wir überhaupt auf dieses Entschuldigungsthema? Wie überhaupt? Weil wir uns auch auf diesem Twitter umtreiben. Wir fanden eine Bewegung in der Kommunikation auf Twitter interessant, die uns mehrfach aufgefallen ist und die wir an dieser Stelle aber viel weiter drehen als nur irgendwie Social Media, bla bla bla.
Genau, weil es nämlich den Moment gab, der offensichtlich selten stattfindet, dass sich nämlich in den sozialen Medien jemand entschuldigt hat. Dieser jemand war in dem Fall Roderich Kiesewetter, ein CDU-Politiker. Da ging es, wie so oft in letzter Zeit, um Rezo und die CDU. Rezo, der YouTuber, der allen, die ihn bis dahin nicht kannten, spätestens aufgefallen ist durch diese Zerstörung der CDU-Video und die Diskussion danach darüber. Ganz konkret ging es auch um Vorwürfe, die CDU-Politiker, aber auch Journalisten geteilt haben gegenüber Rezo, die einfach auf falschen Fakten beruhten.
Ja, ein ungeprüftes Teilen eines Videos. Und dazu hat dann Kiesewetter eben getwittert, ich habe einen großen Fehler gemacht, indem ich ungeprüft ein Video geteilt habe, das offensichtlich falsch war. Nächstes Mal recherchiere ich erst, bevor ich etwas teile. Danke für die konstruktive Kritik. Entschuldigt bitte. Und das ist natürlich auch Ed Rezo und so weiter, der dann diese Entschuldigung immerhin ziemlich schnell auch angenommen hat und gesagt hat, ist okay.
Genau. Und ziemlich viele haben, weil es offensichtlich sowas Verblüffendes war, extrem begeistert reagiert und ihn quasi, also Roderich Kiesewetter, dann mit Liebe zugeschüttet, weil er Entschuldigung gesagt hat. Um den Fehler ging es dann nicht mehr so oft.
Nee, um den Fehler ging es nicht. Und uns ging es dann, als in dem darüber reden, um die Kulturtechnik des Entschuldigens, die wir hier in diesem Kulturpodcast auch aufgreifen wollten und überhaupt unsere ganze Fähigkeit oder Nichtfähigkeit, gerade irgendwie miteinander zu kommunizieren. GesprächspartnerInnen, die wir dazu gefunden haben in diesem Podcast, haben zumindest zwei davon auch selber ganz krass viel mit Social Media zu tun. Die eine ist Nicole Diekmann. Nicole Diekmann ist ZDF-Reporterin. Wer sich in den sozialen Medien umtreibt, der könnte sie kennen, weil sie sehr, sehr viele Follower auf Twitter auch hat. Sie hat irgendwann mal Nazis rausgetwittert vor einigen Wochen und da gab es einen riesen Aufruhr und auch ganz viel Beschimpfung und Wut und Gewaltandrohung gegen Nicole Diekmann. Wir wollten als allererstes von ihr wissen, ob sie eigentlich findet, dass die Entschuldigung von Kiesewetter nicht doch vielleicht ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit bekommt, weil sie uns beiden eben hier so einigermaßen ja sachlich und normal erschien, nämlich einfach zu sagen, ja, ich habe halt eben ein Video, ein falsches Video geteilt, Entschuldigung.
Fehler?
Ich glaube, zu viel kann es nicht geben, weil es in der Vergangenheit immer im anderen Extrem sich bewegt hat. Wenn sich überhaupt jemand getraut hat, das war dann so eine Spirale, sich zu entschuldigen, dann gab es nochmal einen obendrauf, weil man dann ja auch nochmal schwarz auf weiß hatte, dass der oder diejenige tatsächlich was falsch gemacht hatte. Und das hatte dann zur Folge, dass man sich, glaube ich, oft einfach gedacht hat, dann kann ich es auch gleich lassen. Also dann vermeide ich diesen Barbara Streisand-Effekt und mache nicht noch extra darauf aufmerksam und hoffe, dass nicht so viele Leute gesehen haben, was mir da für ein Fehler passiert ist. Deswegen, ich glaube, da fallen mehrere Sachen zusammen. Das ist einmal, wenn ich das noch richtig erinnere, war das ja über die Feiertage. Das ist eh immer, hängen halt einfach viele Leute am Handy, sind nicht arbeiten und scrollen durch und die Aufmerksamkeit ist größer. Und dann ist es auch immer eine Frage, wer hat es zuerst gesehen, wie viel Einfluss hatte der Account, der es als erstes gesehen und dann auch verbreitet hat. Das hat ja auch immer so eine Lemming-Wirkung, ne? So eine Sogwirkung in den sozialen Medien. Also, und wir führen im Moment eine breite gesellschaftliche Debatte über Hate Speech. Ja, also es ist jahrelang war es irgendwie kein Thema und jetzt ist es ins Gegenteil umgeschlagen. Also da war das Timing perfekt, weil es eben gerade ein Thema ist und weil einfach, glaube ich, viele Leute einfach das Telefon in der Hand hatten und es gesehen haben und wahrscheinlich ist die Stimmung einfach deswegen auch gerade so, dass man sich jetzt auch denkt, okay, jetzt ist auch mal gut, jetzt reicht's auch mal. Und wir haben in der Vergangenheit auch gesehen, an anderen Beispielen, gar nicht lange davor, aus der Politik, dass es auch anders geht, dass nämlich dann nochmal einer draufgelegt wird, wie im Falle Julia Klöckner, anstatt sich zu entschuldigen. Und vielleicht ist die Dankbarkeit dann jetzt auch größer. Und die Akzeptanz eben größer. Und die Leute wollen vielleicht einfach auch, dass es mehr in die Richtung geht.
Und bringt das dann in der Sache, die Sie gerade angesprochen haben, diese Distanz, die sich da aufgebaut hat zwischen, ich benutze es jetzt auch mal, den Alten und den Jungen, was ja irgendwie auch Quatsch ist, aber was immer aufgebaut wird, gerade dieser Widerstreit, als würde der existieren, bringt das in dieser Sache auch was? Also kann es der CDU, das ist ja eine der großen Fragen, gerade damit wieder gelingen, auch andere Menschen anzusprechen, ohne dass die eben sagen, ach, ihr habt es einfach nicht drauf?
Ich würde dem widersprechen, dass das ein Gegensatz ist, der künstlich aufgemacht wird zwischen Alt und Jung. Also ich kann nur sagen, ich habe, ich glaube, 99 bei tagesschau.de angefangen. Und damals war das wirklich noch dieses Internet. Ja? Und ich habe jahrelang wirklich erlebt, wie die altgedienten Fernsehkolleginnen und Kollegen tatsächlich ja so ein bisschen auf uns herabgeguckt haben. Die haben uns entweder belächelt oder waren arrogant gegenüber Onlinern. Das war schon so. Und das hatte einfach ein Altersgefälle, weil ganz einfach eine ganze Zeit lang wollten ausgebildete Redakteurinnen und Redakteure für die Online-Medien nicht so gerne arbeiten. Die konnten auch nicht so viel zahlen und die hatten vor allem nicht so ein Prestige. Das heißt, es war einfach auch Platz da für junge Leute. Und was damals verschlafen worden ist von der Generation, die schon weiter war, nicht nur in den Medienhäusern, sondern eben auch in der Politik, das wird jetzt gerade sehr, sehr offenbar.
Sie haben ja bemerkt auch auf Twitter, dass diese Entschuldigung nur zählt oder besonders zählt oder wie kann man denn sagen, vollendet ist, weil Rezo sie auch angenommen hat. Ne? Der hat jetzt ziemlich schnell dann gesagt, ja, ist okay, schwamm drüber. Welchen Wert hat diese Entschuldigung vielleicht über das hinaus, was da ganz konkret zwischen Rezo und Kiesewetter passiert ist? Also was kann sich denn von da aus ändern, wenn Leute wieder auf die Idee kommen, sich mal zur Entschuldigung auch zu verstehen, wie es funktioniert?
Es könnte wieder versöhnlicher werden. Es könnte dieser Graben, der sich allmählich auftut in unserer Gesellschaft, den wir ja aus den USA zum Beispiel schon länger kennen, auch aus Frankreich oder Großbritannien ist ein super Beispiel, siehe Brexit. Also ich würde das nie überbewerten. Social Media ist vor allem in Deutschland noch eine Blase. Aber trotz alledem, natürlich hat das auch Effekte auf das sogenannte analoge Leben. Es nimmt einfach ein bisschen Druck aus dem Kessel. Aber ich meine, das war jetzt ein Fall. Das kann auch nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen, wenn da die falschen Leute drauf springen. Ich hoffe, Ich hoffe sehr, dass das, dass diese Polarisierung dadurch abnimmt, dass der Mut größer wird, sich auch mal zu entschuldigen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Und auf der anderen Seite eben auch die Bereitschaft zu sagen, ja gut, dann ist es halt so. Weil Rezo hat ja tatsächlich schnell geschrieben, ja, ist in Ordnung, ist angenommen. Und trotzdem gab es ja dann noch Leute, die geschrieben haben, ja, aber. Also es ist natürlich auch immer einfacher, sich mit denen zu tummeln, die dann weiter dagegen schießen, weil es einfach auch schick ist, ja, gegen Eliten zu wettern, gegen sogenannte Eliten, die da oben. Wir wissen ja auch, dass Rechtspopulisten Social Media sehr, sehr gut bedienen und sehr gewieft bedienen. Aus dieser Ecke kommen ja dann oft auch solche Nachtretereien, allerdings auch nicht nur. Also ich hoffe, dass es ein bisschen Schärfe aus allem nimmt. Aber das ist noch viel zu früh, das abschließend zu sagen, dass das eine Folge wäre aus dieser Geschichte.
Sie haben ja auf Twitter, ich glaube, 86.000 Follower und Followerinnen. Und das heißt, alles, was Sie auf Twitter äußern, bekommt natürlich auch eine Reaktion. Das berühmteste Beispiel ist natürlich Hashtag Nazis raus. Aber auch bei ganz anderen Gelegenheiten werden Sie auch mal beschimpft oder es wird irgendwas missverstanden oder es werden Dinge noch mal tausendmal seltsam nachgefragt. Was bedeuten Ihnen denn so eine Twitter-Entschuldigung?
Deswegen mache ich das, weil ich da immer noch dran glaube, dass das ab und zu gelingt. Also ein Schlüsselerlebnis war, als ich noch bei Tagesschau.de war, da habe ich meine Geschichte geschrieben. Da war Islamkonferenz. Genau, die Islamkonferenz stand an und ein prominentes Thema auf der Tagesordnung war das Verbot der Teilnahme am Schwimmunterricht für muslimische Mädchen in Schulen. Und da habe ich rumtelefoniert und habe in den Bundesländern einzeln nachgefragt und hörte unisono, das ist eigentlich kein Thema. Das kommt vereinzelt vor, aber letztendlich lässt sich das eigentlich immer gut mit den Eltern klären. So, und dann habe ich die Pressestelle angerufen, ich glaube des Kanzleramtes, da saß das damals noch, und sagte, also wie kann das sein? Warum ist denn das quasi Tagesordnungspunkt 1, wenn es de facto kein Thema ist? Und dann sagten die mir am Telefon, ja, das ist, das wissen wir auch, aber es zieht halt gut. Es zieht halt mediale Aufmerksamkeit auf sich. Naja, und dann habe ich das Stück geschrieben mit Scheindebatte am Beckenrand. Das war die Überschrift und bekam dann eine Mail, weil wir damals schon unsere Mailadressen unter unsere Artikel schrieben als Autorinnen, von einer Frau, die mir schrieb, also wenn Menschenrechtlerinnen erschossen würden, dann würde ich eine Mitschuld tragen aufgrund solcher Artikel. Und dann habe ich der geantwortet und geschrieben, wissen Sie eigentlich, was Sie mir da vorwerfen? Ist Ihnen klar, was Sie mir da geschrieben haben? Und dann schrieb die zurück und entschuldigte sich. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, dass ich dachte, für die bin ich halt abstrakt, bis ich wirklich antworte. Ne? Der ist nicht klar, dass da wirklich auch jemand, ein Mensch hinter sich, also natürlich ist der das klar, aber irgendwie nur auf so einer kognitiven Ebene, wenn überhaupt. Und deswegen, ich trete ja immer wieder in Diskussionen auf Twitter mit solchen Leuten. Ich mache das ab und zu aber auch, um abzuschrecken, um zu zeigen, hier, ne, ich ziehe jemand einzeln raus und dann können es alle 83.000 lesen. Und dann guckt mal, wie ihr das so findet, wenn die euch antworten. Aber ich mache das tatsächlich auch, weil ich ganz oft das Gefühl habe, das ist einfach so ins Schwarze gefeuert und wenn da eine Reaktion kommt, dann wird man sich dessen erst klar, was man da eigentlich geschrieben hat. Es geht halt einfach schnell, ne? Es ist ja, es steht ja keiner vor mir und guckt mir in die Augen.
Nicole Diekmann war das hier im Kulturpodcast, übrigens gerade auf Reisen, falls jemand die Klangunterschiede erkannt hat.
Genau, dann natürlich, falls jemand die Vögel dem Land zuordnen kann, in dem sie sich gerade befindet.
Aber wie machen wir das jetzt? Sie sagen doch dann auch immer im Radio, in dem wir sonst auch arbeiten, sagen wir immer, wir entschuldigen die, aber die müssen wir gar nicht entschuldigen, die Tonqualität. Ne?
Nee, aber diese Entschuldigung kannst du dir für später aufheben.
Ja, eigentlich
Spoiler-Alarm.
Ja, das stimmt. Ziemlich, ehrlich gesagt, ziemlich
für gleich. Aber dazwischen finde ich schon noch bemerkenswert, dass man eigentlich nur oder wir eigentlich nur über so was Kleines, Entschuldigung, ja, sprechen wollten und wie viele Geschichten sich dann doch aufmachen, also in wie viele Bereiche so was Kleines wie Entschuldigung reinreicht. Mhm. Was man ja auch häufig, während wir jetzt ausgehen ja von diesem Fall, an manchen Orten findet es offensichtlich sehr selten statt, dass man Fehler eingesteht, während man es andererseits ja permanent hört, sorry, tut mir leid, hey, Entschuldigung oder so, ne, und es einfach so dahingeschmissen wird. So. Also wie viele Geschichten sich da aufmachen, wenn man über Entschuldigung nachdenkt.
Ja, und ich grübel immer noch darüber nach, ob das, was Nicole Diekmann andeutet, was natürlich passieren könnte, selbst von so einer kleinen Twitter-Geschichte, dass eine Stimmung in einem Diskurs, in einer Gesellschaft vielleicht sogar zwischen Politikern, Jungen, Alten und so weiter besser wird, versöhnlicher wird, ob das wirklich passieren könnte, weil ich war ja am Anfang von der Podcast-Planung wirklich skeptisch fast empört darüber, dass man für so eine kleine Entschuldigung, wie ich sie empfunden habe, so viel Aufmerksamkeit bekommt und habe jetzt nach dem Gespräch mit Nicole Diekmann darüber nachgedacht, ob das ein bisschen voreilig war, weil möglicherweise sind diese Zeichen, gerade wenn man zumindest den Eindruck hat, dass sie nicht nur in erster Linie strategisch gesetzt sind, doch wichtig dafür, dass unsere Debatten ein bisschen versöhnlicher werden oder es leichter fällt, auch mal zu sagen, nee, ich habe einen Fehler gemacht.
Mhm. Also wichtig findet das auf jeden Fall auch noch eine andere Journalistin, mit der wir gesprochen haben, nämlich Dunja Hayali, die moderiert im ZDF unter anderem, macht natürlich noch ganz viele andere Sachen, schreibt Bücher. Die hat auf jeden Fall auch gesagt, dass sie findet, dass erstmal eine Entschuldigung stattfindet, ist extrem wichtig. Es bleibt das Problem, dass wir uns einfach häufig nicht mehr so richtig gut zueinander bewegen können und Kommunikation nicht mehr so richtig funktioniert.
Wir können uns auf jeden Fall gut entschuldigen, zum Beispiel jetzt im Vorhinein für die Tonqualität im Gespräch mit Dunja Hayali. Die ist nicht ganz so schön, wie wir sie gerne gehabt hätten, aber sie ist auf Reisen. Wir waren sehr froh, sie erreicht zu haben und ich glaube, ihr könnt das schon alles verstehen, was jetzt gleich gesagt wird. Die erste Frage eben war an Sie, oder beziehungsweise mit der Frage, mit der wir jetzt einsteigen, war, warum funktioniert denn eigentlich unsere Kommunikation an so vielen Stellen gar nicht so besonders richtig geschmeidig?
Weil es immer nur ums Recht haben geht. Und es geht darum, irgendeinen Fehler zu finden, ob es jetzt in der Grammatik, beim Rechtschreiben oder ein inhaltlicher ist. Und dann stürzen sich alle darauf. Aber es geht ganz selten um den Inhalt, es geht ganz selten ums, ich empfange auch mal, halte mal inne, überprüfe mich und meine Meinung und meine Haltung und meinen Standpunkt. Und wenn einer einen Fehler macht, dann auch wir, Medien, jubeln ja sofort und stürzen uns drauf. Warum glauben Sie, warum keiner mehr einen Fehler einräumt? Wenn Sie heute A sagen, dürfen Sie in 4 Wochen nicht B sagen. Und das ist total, ich will nicht sagen unnormal, weil da müsste ich schon definieren, was normal ist. Aber so funktioniert ja Kommunikation nicht und so funktioniert, glaube ich, auch ein Zusammenleben nicht.
Aber ging das denn früher? Also weil das jetzt nicht so anhört, als wäre das vor allem gemünzt als Kritik auch unserer Art des Diskurses in den sozialen Medien. War das denn früher so, dass Politiker mal zwischendurch gesagt haben, Entschuldigung oder ich habe mich jetzt geändert oder meine Haltung hat sich geändert?
Ich glaube, dass der Umgang früher ein anderer war, weil die Reaktion nicht 3 Sekunden später folgte. Und ja, ich glaube auch, das hat man an Andrea Nahles gesehen, dass es eben immer noch geschützte Räume gab, wo Dinge ausgetauscht werden konnten. Aber eine Fehlerkultur haben wir grundsätzlich in Deutschland nicht wirklich, was schade ist.
Sie hatten ja mal diesen Moment, dass Sie in Kontakt getreten sind mit einem, der Ihnen auf den sozialen Medien Hass sozusagen entgegengebracht hat und mit dem Sie dann in echt telefoniert haben. Das klingt ja schon fast sozusagen altertümlich. Wir haben miteinander telefoniert und dann hat sich das aufgelöst. Was war das für Sie für einen Moment? Eigentlich auch ein verblüffender, dass man eben so relativ alte Kulturtechniken irgendwie einfach heranziehen muss, wie miteinander reden?
Also ich war deshalb nicht verblüfft, weil ich das nun seit 3 oder 4 Jahren mache, den einen oder anderen anrufen, um Dinge zu klären oder auch zu erklären. Wenn Sie sich über die sozialen Medien austauschen, geht es, wie gesagt, ganz oft nur noch um links, rechts, oben, unten, schwarz, weiß, falsch, richtig. Es gibt keine Grautöne und es gibt auch kein wirkliches Interesse am Zuhören. Und wenn Sie jemanden anrufen, Sie können ja ganz viel über Stimme, selbst am Telefon über Gestik und Mimik machen und Sie können anders miteinander kommunizieren. Und wenn sozusagen Sie versuchen, einfach mal denjenigen in den Spiegel blicken zu lassen oder das, was ich gerade gesagt habe, den Perspektivwechsel und zu fragen, wie würden Sie denn reagieren, wenn man Ihnen das unterstellt oder wenn man Ihrer Tochter so einen Brief schreibt oder wie auch immer, dann macht es eben auch Klick und auch andersrum übrigens, die Lernerfahrung mache ich auch, dass ich mich plötzlich in so einem Gespräch hinterfrage und gucke, bin ich denn da eigentlich noch richtig oder habe ich mich nicht vielleicht auch in meinem, keine Ahnung, in meiner Art, in meinem Sarkasmus, in meiner Ironie, in meinem Humor vielleicht auch mal vergriffen oder vielleicht waren Fakten an der Stelle nicht unbedingt das, was mein Gegenüber in der Situation gebraucht hat, sondern vielleicht nicht, dass wir Journalisten dazu da sind, ein offenes Ohr zu haben, was Aufmerksamkeit und Wertschätzung anbelangt. Und es ist ganz oft so, dass die Leute von ihrer Palme runterkommen und dann sich auch dafür bedanken, dass ihnen mal jemand zuhört. Dann denke ich immer, naja gut, dann mein Job, aber ich lerne dadurch ja auch. Also sonst würde ich es ja nicht machen. So masochistisch bin ich nicht veranlagt.
Welche Rolle spielt denn für Sie tatsächlich eine Entschuldigung? Also gerade wenn Sie angefeindet werden und beschimpft werden und da alle möglichen Leute sich wahnsinnig ereifern, weil die nicht mehr dran denken, dass ja auf der anderen Seite ein echter Mensch steht oder sitzt und auf jeden Fall auch verletzt sein könnte. Welche Rolle spielt für Sie, wenn jemand sagt, Entschuldigung, mal öffentlich oder nicht öffentlich, und ab wann können Sie eine Entschuldigung, auch wenn es extremere Fälle sind, annehmen?
Wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich auch mal bei Gefühlen, dass sie ehrlich gemeint ist, dann finde ich, kann man, oder so bin ich, dann schwamm drüber und dann ist das Thema für mich wirklich abgehakt und trete dann auch nicht nochmal nach. Aber wenn so eine Entschuldigung kommt, nur weil der andere versucht, eine Klage abzuwenden oder was auch immer, dann, wir sind ja nicht auf dem Ponyhof und auch erwachsen genug, um sowas dann zu durchschauen. Aber nochmal, ich finde einfach schade, wenn der Diskurs so läuft, wie er jetzt läuft. Und ich sehe auch bei uns Medien tatsächlich eine Art von, ich will nicht sagen Mitverantwortung, aber wir sind auch nicht unbedingt die großen Schlichter. Wenn man sich unsere Überschriften, die Zuspitzungen, die Verkürzungen anschaut, dass wir den lauten, und damit meine ich jetzt nicht nur eine Partei, sondern den krassen lauten Aussagen mehr Raum geben als denen, die vielleicht das Verbindende oder das Positive oder das Schlichtende suchen, müssen wir uns nicht wundern, woher auch diese Aggressivität in den sozialen Medien kommt oder auch auf der Straße. Das ist ja das größere Problem. Das überträgt sich ja in den ganz normalen Alltag, in das ganz normale Miteinander. Und neben der Entschuldigung ist für mich eigentlich nur wichtig, dass der ein oder andere vielleicht über sein eigenes Verhalten, und ich schließe mich damit ein, nachdenkt und das auch verändert. Weil 100 Entschuldigungen, dafür kann ich mir dann auch nichts mehr kaufen.
Also wenn man jetzt noch einmal auf diese Rezo-Kiese-Wettergeschichte guckt, dann gibt es diesen Parallelstrang, wo ein Kollege von der FAZ weiter drin rumrührt. Ja. Welcher Zacken bricht einem genau aus der Krone, wenn man sagen würde, ey, wir verrennen uns hier total, es tut mir leid, dass ich da einen falschen Ton angeschlagen habe. Also warum ist das so schwer, selbst bei Leuten, die wissen, wie es läuft und wie man sich verhält oder benimmt oder wie man miteinander ist?
Sie brauchen halt zwei für eine Entschuldigung, der sie ausspricht und der sie annimmt. Und oftmals wird es bei uns, und so beobachte ich das manchmal in den sozialen Medien, wenn jemand sagt, so, ich habe darauf jetzt keine Lust mehr, ich kann nicht mehr, ich wünsche Ihnen aber noch einen schönen Abend, dass der andere wie so ein Wadenbeißer ist und einfach nicht loslässt. Und das hat sicherlich was mit Häme, mit Besserwisserei und vielen anderen schlechten Eigenschaften wie Missgunst und so zu tun. Durchforsten Sie die sozialen Medien und schauen Sie, wie oft sich jemand entschuldigt hat. Sie werden das einfach nicht finden, weil die Menschen offensichtlich glauben, wer sich entschuldigt, zeigt Schwäche. Ich finde es ganz im Gegenteil. Ich finde, wer sich entschuldigt, zeigt totale Größe.
Gibt es vielleicht ein Vorbild für eine Formulierung einer guten Entschuldigung? Mein Kollege Julius hat nämlich tatsächlich vier Seiten einer richtigen Entschuldigung irgendwo rausgekramt. Wow. Und wir haben dann überlegt, wir haben uns natürlich auch gestritten darüber und haben uns dann überlegt, also was ist denn mit diesen Entschuldigungen, die so heißen, tut mir leid, aber... Ist das natürlich vielleicht eine schwierige Entschuldigung?
Ja, ich habe nichts gegen Ausländer, aber...
Ja, genau, immer schlecht. Ist es ein Unterschied, ich entschuldige mich oder entschuldigt bitte, also quasi nach außen gewandt, oder ist es ich wichtig? Haben Sie da zufälligerweise eine Meinung dazu, dass das am Ende auch wurscht?
Nee, ich glaube nicht, dass das egal ist. Es kommt sicherlich auf die Situation oder den Sachverhalt an, worum es eigentlich ging. Also ich tendiere auch dazu, dann unterstellt man mir aber ganz häufig, Sie rechtfertigen sich. Und wenn Sie anfangen, sich zu rechtfertigen, haben Sie ja schon was verloren.
Ja.
Und so ähnlich läuft es mit einer Entschuldigung. Also es kommt ja darauf an, wofür man sich entschuldigt. Und dann kann auch mal ein Aber folgen, weil man mit dem Aber seine eigene Herleitung vielleicht erklären möchte. Ich war an dem Tag und du hast mich 3 Tage vorher schon oder wie auch immer. So, daher kommt dann vielleicht das Aber.
Zum Schluss vielleicht noch die Frage, wann haben Sie sich selber denn das letzte Mal für was entschuldigt und was für ein Moment war das?
Das ist eine gute Frage.
Ich dachte gerade, was für eine persönliche Frage, Julius.
Das auch.
Ja.
Aber Sie können auch sagen, Sie möchten die nicht beantworten. Dann.
Und dann entschuldigen wir uns für die Frage.
Wann habe ich mich denn das letzte Mal entschuldigt? Ich glaube tatsächlich bei meiner Schwester. Weil, ach, es ist gar nicht so wild, aber weil es da um Prioritätensetzung ging und ich wollte an ihrem Geburtstag vormittags einfach schon datteln, meinen Heimatort verlassen, um abends da zu sein, wo ich jetzt gerade bin, und habe sozusagen mein Ego und mein Egoismus über den Geburtstag meiner Schwester gestellt. Und dann musste ich mich einmal kurz schütteln, nachdem meine Nichte mich angerufen hat und mir den Kopf gewaschen hat und mir gesagt hat, ob ich nicht mal einen Tag später fahren kann, weil ich mir sowieso schon den Arsch abarbeiten. Und dann habe ich mich bei meiner Schwester entschuldigt und habe gesagt, natürlich bleibe ich heute Abend. Wie konnte ich nur so egoistisch sein und heute fahren und nicht morgen?
Und hat sie es angenommen, die Entschuldigung?
Ja. Super. Ja, sie hat sich sehr gefreut.
Dunja Hayali hat jetzt mir auf jeden Fall beigebracht, dass diese Ja-Aber-Entschuldigung doch funktioniert.
Das ist sehr interessant.
Du also hast das ja diese, will ich auch dir beibringen, ehrlich gesagt.
Genau, danke.
Wir haben da, ja,
aber.
Da, genau.
Du hast diese vier Punkte nämlich erwähnt. Mhm. Das sind natürlich keine offiziellen Bundesamt für Entschuldigungsregeln, sondern man findet da natürlich ganz viel journalistische Texte zu. In diesem Fall war es ein journalistischer Text des Zeitablegers Z. Es gibt natürlich ganz viele psychologische Ratgeber und manchmal sind es auch 6 Regeln. Sicher findet man auch 10 Regeln. In diesem Fall waren es 4 und eine davon war natürlich eigentlich die eben, rechtfertige dich nicht, sage nicht aber. Interessant aber zu sehen, dass man eben vielleicht bei sowas wie Entschuldigung, den Schluss können wir jetzt schon ziehen, eben nicht mit so einfachen Rezepten auskommt.
Ja, ich kann jetzt gar nicht mehr richtig sprechen, weil ich will immer sagen, ja, aber.
Entschuldigung. Weil,
oder Entschuldigung. Aber das, weißt du, ach Mann, es gibt bei diesem Thema so viele, wie ich finde, schöne Facetten zu besprechen, nämlich auch dieses Reflexhafte nervt ja total. Mhm. Also ich bin so ein extremer Entschuldigungstyp. Das, also ich nerve mich selber.
Inflationär.
An wie vielen Stellen ich sofort sage, oh, Entschuldigung, hier, Entschuldigung, da. Und ich weiß selber, dass ich die Hälfte davon möglicherweise gar nicht so meine. Ich meine jetzt wirklich in leichteren Kontexten, als wenn ich mal wieder auf Twitter jemanden beleidige, was ich übrigens noch nie getan habe. Aber
dann mach doch jetzt diese 4 Schritte. Entschuldige dich dafür, erkenne deinen Fehler, rechtfertige dich nicht. Ja, biete im Zweifel vielleicht auch eine Art von Entschädigung. Frag, was du besser machen kannst und vor allem versprich, dass es nie wieder passieren wird.
Gut, also in unserem kleinen Zwist verspreche ich dir vielleicht, dass es nie wieder passieren wird, dass ich mit Ausrufezeichen setzen mich an dich wende.
Aber.
Aber wenn es sein muss, Julius, werde ich auch weiterhin um diesen schönen Podcast willen so mit dir sprechen. Wollen wir mal vielleicht jetzt wieder ernst werden und vielleicht auch noch ein bisschen, ja, was bringen wir denn jetzt noch hier rein in diese
Inhalt.
Ganze in Inhalt? Inhalt, genau. Wir hatten ja schon sehr, sehr viel Inhalt, aber nochmal ein bisschen wissenschaftlicheren Inhalt zum Thema Entschuldigung mit Maria Sibylla Lotta.
Genau. Eine Philosophin und Professorin für Ethik, die gerade forscht in so einem Forschungsprojekt über Schuld als produktive Kraft. Da steckt natürlich ganz, ganz viel, viel mehr drin als das, was wir jetzt hier reinpacken können. Aber ihr Thema ist eben auch Alltagsphilosophie und die Frage von Schuld und Entschuldigungen und politischen Entschuldigungen.
Und das in eben einem größeren Kontext, wobei wir auch hier wieder klein angefangen haben mit dieser Kiesewetter-Entschuldigung auf Twitter und Maria Sibylla Lotta gefragt haben, ob denn Kiesewetter jetzt seine Schuld los ist mit so einer Entschuldigung. Denn immerhin klingt es ja erstmal so, als könnte man danach frei wieder durch die Twitter-Welt tanzen und twittern.
Ja, ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht verfolgt, aber es gibt ja generell, es gibt im Grunde 2 verschiedene Typen. Wenn man von Entschuldigung spricht, dann kann man einerseits wirklich ein Loswerden der Schuld. Das geht aber eigentlich nur, wenn man sogenannte Entschuldigungsgründe angibt, etwa der Art, ich wusste ja gar nicht Bescheid, jemand hat mich dazu gezwungen, jemand hat mir die falschen Informationen untergeschoben und dergleichen. Also das sind alles Gründe, die sagen sollen, man hatte nicht den Stand des Wissens oder war gar nicht frei genug, ja, um das selbst zu verantworten, was man getan hat. Aber es gibt auch einen anderen Typ Entschuldigungsgrund. Da möchte man eine gestörte Beziehung reparieren. Also Vertrauen ist zerstört worden. Da ist die sinnvollere Geste genau die umgekehrte. Man bezweifelt gar nicht die eigene Schuld, sondern sagt, es tut mir leid. Man erkennt die Schuld also an. Und gerade dadurch wird man ein ganzes Stück davon los. Denn indem man sich von der eigenen Handlung distanziert, sagt man ja, man ist jetzt quasi nicht mehr derselbe, der man in dem Moment war. Und gleichzeitig erkennt man aber auch, gibt man der anderen Seite Signale, dass sie vollkommen recht hat, darüber empört zu sein. Also man stellt sozusagen eine gemeinsame Grundlage mit der anderen Seite her. Man solidarisiert sich mit dem eigenen Ankläger. Und das kann eine sehr effektive Weise sein, diese Beziehung wieder zu reparieren, auch zur Öffentlichkeit und sie auf eine bessere Grundlage zu stellen.
Das heißt, ohne jetzt zu sehr auf diesen einzelnen Fall zu gehen, aber grundsätzlich Entschuldigungen in der Politik folgen dann einem speziellen Ziel, einem speziellen Zweck eigentlich quasi.
Ja, also ich denke, auch in der Politik kann es vorkommen, das kann der erste Typ von Entschuldigung vorkommen. Ja, also wenn irgendwo in einem Ministerium etwas schief geht, skandalöse Dinge passieren, dann kennen wir ja das Ritual, der Minister hat von nichts gewusst und dergleichen. Aber das ist quasi der defensive Entschuldigungstyp, nicht? Und der schwierigere, aber natürlich dann auch sehr viel produktivere, der zweite Entschuldigungstyp, da versucht man die Gelegenheit zu nutzen, um ein möglicherweise schon vorher bestehendes Misstrauen und eine gestörte Beziehung auf eine neue Grundlage zu stellen. Und implizit verspricht man dann, dass man eine Person ist, die sich in Zukunft auch nicht so verhalten wird.
Warum hat denn aber die Entschuldigung so einen schlechten Ruf? Also was ist denn die Metabotschaft einer Entschuldigung, die offenbar noch da dran klebt und die dann so schwierig auf sich zu nehmen ist?
Ja, ich denke, das Entschuldigen ist eine Kunst, wie eigentlich alles andere im Leben. Und also eine gute, erfolgreiche Entschuldigung bringt man eben nicht rüber, indem man einfach die Floskel "Es tut mir leid" verwendet oder andere Redeweisen. Man muss auf eine Weise, die authentisch und überzeugend klingt, die das, worum es geht, beschreiben. Also die Beschreibung ist ganz wichtig, klarstellen, dass man da selbst einen Fehler gemacht hat. Es muss auch eine Geste der Anerkennung gegenüber denen, die von dem Vorfall betroffen waren und die sich darüber geärgert haben oder die verletzt wurden, da sein, der ebenfalls authentisch wirkt. Und wenn das eher gezwungen wirkt, dann geht eine Entschuldigung natürlich schief.
Passt denn aber das, was Sie sagen, sozusagen diese, dass man den richtigen Ton treffen muss, dass es darauf ankommt, was für eine Art von Entschuldigung man wählt, wie man es macht, dass man es quasi echt macht, echt und authentisch und glaubwürdig. Passt das andererseits dazu, dass wir Entschuldigungen so als eine Art soziales Ritual lernen, als Kinder schon quasi dieses eingeimpft bekommen, du musst Entschuldigung sagen, du musst Entschuldigung sagen und dann macht man es eigentlich so, aber macht es gar nicht echt?
Ja, es kommt ja auf den Anlass an. Nehmen wir an, ich koche in der Wohngemeinschaft mit anderen und stelle mich da besonders tölpelhaft am Tisch an und entschuldige mich dafür, dass ich ein Glas Wein umgestoßen habe, was irgendwie in die gerade geschnipselten Tomaten meiner Wohngemeinschaftsnachbarin geflossen ist, dann brauche ich keine große authentische Bekundung der Reue veranstalten, sondern ihr reicht es ja vollkommen, eine sehr förmliche Entschuldigung. Es kommt eben sehr darauf an, den Kontext zu erkennen und zu verstehen, wann ein gemurmeltes "Tut mir leid" ausreicht und wann etwas mehr gefordert ist.
Sie arbeiten ja jetzt an einem Projekt, in dem das sich beschäftigt mit der Frage, ob Schuld auch eine produktive Kraft sein kann. Geht es dabei, Sie müssen jetzt nicht das ganze Projekt schildern, weil es ist wahrscheinlich zu umfassend, aber geht es dabei um eine persönliche Schuld oder tatsächlich Schuld auch auf einer politischen Ebene, was Gesellschaften, Länder, Regierungen betrifft?
Ja, das ist ja ein recht großes interdisziplinäres Projekt am CIF Bielefeld, wo sich sogenannte Fellows, also Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Disziplinen beteiligen mit je einzelnen Projekten. Bei einigen geht es um individuelle Schuld, aber bei den meisten geht es doch um historisches Unrecht, also Verbrechen wie Völkermord und die Art, wie das in ganz unterschiedlichen Gesellschaften aufgearbeitet wird. Einer arbeitet über Pogrome in Indien. Teilweise geht es um die Aufarbeitung der deutschen Schuld. Teilweise geht es um die Frage, ob so etwas wie Schuld überhaupt in allen Kulturen eine Rolle spielt oder ob das nicht doch ein speziell christliches Konzept ist. Also das sind sehr unterschiedliche Herangehensweise. Und was wir gemeinsam diskutieren, ist, inwieweit historisches Unrecht und die Art, das irgendwie rechtlich und moralisch aufzuarbeiten, also all das, worauf unser Schuldbegriff passt, inwieweit das eben auch eine produktive Kraft ist, die neue Arten von Beziehungen stiften kann.
Und die Beichte, hat die mit Entschuldigung im eigentlichen Sinne was zu tun? Denn da kommt es ja vielleicht sprachlich sogar her. Man entschuldigt sich dann vor Gott und demjenigen, der einem zuhört vielleicht. Aber das ist ja dann auch eine Form von Entschuldigung, aber eine, die man im Endeffekt nur vor einer Nicht-Öffentlichkeit macht.
Ja, und es ist eben eine rein selbstbezogene. Also ich habe ja am Anfang diese beiden Typen unterschieden. Die eine Art der Entschuldigung ist wirklich nur auf einen selbstbezogen, also auf den Schuldigen, der seine Schuld loswerden will. Die andere ist eigentlich ein Spielzug in einem sozialen Spiel. Und da kommt es nicht drauf an, ob man wirklich schuldig ist, sondern man möchte dem anderen gegenüber eine Geste machen, eine Geste der Anerkennung, nicht? Und eventuell auch einen Zug im Machtausgleich. Und das hat eben mit der, da ist die Aufmerksamkeit eigentlich eher auf die andere Person gerichtet. Ja, also Beichte ist durchaus eine Entschuldigung. Klar, eine Entlastung. Gott muss dann auch noch was unternehmen. Ich muss gestehen, ich bin theologisch nicht ganz bewandert, inwieweit man ein Recht hat, dann auf die Entschuldung zu erwarten. Ich vermute, man hat kein Recht, aber man darf hoffen als gläubiger Mensch und vertraut auch darauf, dass man entschuldet ist. Da müssten Sie vielleicht noch mal bei einem Theologen genauer nachfragen.
Da müssen Sie Gott fragen.
Guter Hinweis.
Christine, rufst du bitte sofort Gott an?
Ja, ich frage nochmal nach. Den haben wir in diesem ganzen Entschuldigungspodcast vielleicht auch zu wenig bedacht. Pech. Was haben wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wir entschuldigen uns bewusster.
Ja, wir denken einfach darüber nach. Also es hieß ja gerade, entschuldigen, sich entschuldigen ist eine Kunst. Da kann man dann ja mal ein bisschen überlegen, wie man die kunstvoll ausführt.
Das finde ich wirklich den schönsten Satz. Entschuldigung oder sich entschuldigen ist eine Kunst. Und da ist tatsächlich, glaube ich, auch was dran. Da muss man sich ja nur in seinem persönlichen Umfeld, in seinem Arbeitsumfeld oder auch in dieser Welt umschauen. Das war jetzt so ein bisschen Wort zum Sonntag.
Ja, aber wir waren ja gerade schon bei Gott und Beichten. Insofern passt das eigentlich ganz gut.
Wenn ihr uns eure besten Entschuldigungstipps mitteilen wollt oder anderes zu unserem Podcast, dann schreibt uns an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de.
Genau. Und wenn ihr euch entschuldigen wollt, weil ihr uns letzte Mal keine gute Bewertung irgendwo hinterlassen habt bei iTunes, Spotify oder sonst wie, dann entschuldigt euch nicht, sondern macht's einfach.
Das war jetzt gut, weil wenn ihr das nämlich nicht macht, so funktioniert das natürlich nicht. Julius Stucke war hier und
Christine Watti.
Bis bald. Schönen Tag, entschuldigt die Störung. Danke, dass ihr so lange zugehört habt.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.